Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Ich bin damals als einer der ersten sozusagen rübergegangen in den Westen und bin nach Hamburg und kriegte vom Aufnahmelager so einen Zettel mit einer Adresse, wo ich mich in Hamburg im Aufnahmelager dann melden sollte, nachdem ich dann erkennungsdienstlich behandelt wurde in Gießen.
Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns bewusster werden, in was für einem Meer voller Möglichkeiten wir schwimmen, ohne dass die Gefahr so super groß ist, dass wir untergehen.
Jetzt, auch wenn ich dir, du weißt ja, wir lieben uns ja auf eine Art.
Ja, hau mal raus.
Aber ich sag mal, jemand mit deiner Intelligenz und deinem Alter sollte sich auch ein anderes Auto leisten können als 500 Euro vom Schrottplatz. Also.
Nee, 1500 sind es. Aber ich verstehe. 500 Euro. Steffen, ich weiß voll, was du meinst. Jetzt in dieser Lebensphase ist es halt das, was mich glücklich macht, weil ich mir vor 5 Jahren weder die Reise noch das Auto hätte leisten können.
Man sieht nichts anderes mehr und hechelt einem Ziel hinterher, welches in einer komplett anderen Richtung liegt. Zu glauben, sich das Auto seines Lebens zu kaufen, habe mit persönlichem Glück zu tun, ist armselig. Viele leben im Glück und merken es gar nicht. Und wiederum andere glauben, ihr Glück in Haus, Auto und Golfclub gefunden zu haben. Es bleibt allerdings eine Traurigkeit in ihren Augen, von der sie selber nichts ahnen.
Schönen guten Abend, lieber Steffen.
Guten Abend, lieber Falk, ins wunderschöne Rheinland.
Ja, ich habe gehört, du hast gerade schon wieder Besuch gehabt. Ich finde es total schön, wenn Hörer von uns immer wieder bei euch einfallen, um bei euch Wein zu trinken oder was zu essen. Das habe ich gerade vor einer halben Stunde gesehen. Voll gut.
Ja, im Fotologen, in der Fotologengruppe, ne?
Genau.
Habe ich auch gesehen. Da hat er das Logbuch New York auf dem Tisch gehabt. Genau. Leider war die Caro nicht da und ich auch nicht. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich dann auch mal da bin. Hin und wieder passiert das auch, dann werde ich angesprochen. Das ist wunderschön. Und wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich dazu, trinke eine Scheurebe, wird ein bisschen gequatscht. Ja, heute war die liebe Caro nicht da und ich auch nicht. Wir haben nämlich heute beide einen freien Nachmittag gehabt.
Hat was Schönes, weil es läuft auch ohne euch. Das kann man ja nicht immer sagen, ne? Das ist gut.
Genau.
Wir haben uns heute einen Satz dahingelegt, auf dessen Ausarbeitung ich jetzt sehr gespannt bin. Ich bin gespannt, was du dazu erzählst. Und wenn du möchtest, habe ich dir auch eine Geschichte mitgebracht. Aber erstmal, unser Satz ist heute: Bist du reich? Und wenn nicht, dann werde es.
Ja, den hast du mir heute Nachmittag so schön ins Gesicht geklatscht. Und ich bin auch sehr auf deine Geschichte gespannt. Erzähl doch mal.
Ja, sehr gerne. Das ist eine Geschichte aus dem Zen-Buddhismus. Und wer Lust auf noch mehr solcher Geschichten hat, der kann sich in dem Buch, aus dem ich die Geschichte habe, mal umschauen. Das Buch heißt Erleuchtung zum Frühstück. Wir packen das mal in die Shownotes. Ein sehr reicher Mann nahm seinen Sohn mit auf einen kleinen Ausflug aufs Land. Es war ihm ein tiefes Anliegen, seinem Sohn zu zeigen, wie arme Menschen leben. Nun verbrachten die beiden einen ganzen Tag und eine ganze Nacht bei einer sehr armen Familie auf einer kleinen und einfachen Farm. Nachdem sich Vater und Sohn von der Familie wieder verabschiedet hatten und sich auf den Heimweg gemacht haben, erkundigte sich der Vater: Und? Wie war dieser Ausflug für dich? Der Sohn antwortete: Oh, das war sehr eindrücklich. Darauf der Vater: Dann hast du also gesehen, wie arm manche Menschen sein können. Ja, Vater, das habe ich erkannt. Ich habe gesehen, wie arm man sein kann. Und was hast du daraus gelernt, wollte der Vater nun wissen. Der Sohn gab zur Antwort: Ich habe gesehen, dass wir zu Hause einen kleinen Hund haben und die Farmersleute haben 3. Wir haben einen Swimmingpool und sie haben einen großen See. Wir haben eine schöne Beleuchtung im Garten und sie haben alle Sterne am Himmel. Unser Grundstück reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos und der Sohn ergänzte: Ich bin dir so dankbar, Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind.
Das erinnert mich sehr an meine Zeit in Vietnam jedes Jahr. Das erinnert mich sehr daran, wie ich in diesen kargen Hütten saß und diesen Reichtum dieser Menschen bewundert habe und in den Gesprächen festgestellt habe, wie dass wir viel Geld haben, aber doch recht arm sind mit allem, dass wir unser Regelwerk, auch unser gesellschaftliches Regelwerk, auf das wir so stolz sind, dass das oftmals uns natürlich auch so ein bisschen im Weg steht. Und ich habe am Anfang der Geschichte gerade so ein bisschen nachgedacht. Ich hatte ja mal meine beiden Kinder mit nach Vietnam genommen und wollte eigentlich den beiden auch mal so ein bisschen zeigen, dass es nicht nur, also dass das die Gesellschaft, in der wir jetzt leben hier in Deutschland, dass das nicht auf der ganzen Welt so ist, sondern wollte ihnen auch zeigen, guckt mal, hier gibt's Menschen, denen geht es sehr viel schlechter als uns. Und dann war ich mit ihnen auf Phu Quoc, das ist eine Insel, ist natürlich auch, ist eine wunderschöne Insel im Süden Vietnams und mit Palmen und Stränden. Und da ist es aber leider so, dass die meisten Einheimischen von den Strandhütten sozusagen weg sind, ihr Land verkauft haben an die Tourismusindustrie und sind weiter ins Landesinnere. Und dort gibt es halt Dörfer da leben die dann in so kargen Hütten. Wobei, sie leben gar nicht in den kargen Hütten, sondern sie sitzen davor und haben eine ja recht lebhafte Dorfgemeinschaft. Und wenn man da durchläuft, dann kommen dann Hunde und Kinder und spielen und rufen. Und ich war jetzt nun irgendwie damals so wahnsinnig stolz drauf, dass ich meinen Kindern zeigen konnte auch und wollte, dass es sowas gibt, dass es Menschen gibt, die kein festes Haus haben wie wir und ein Auto und sowas. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, wo die Armut der Menschen liegen soll. Und ich war so richtig baff hinterher, weil ich dachte, ihr müsst das doch sehen. Mhm. Aber für die ist genau das Gleiche. Für die waren die nicht arm. Die waren nur anders. Die lebten halt anders.
Ich habe tatsächlich auch kurz an deine Vietnam-Geschichte gedacht, als das gestern gelesen habe. Es war also irgendwie ziemlich wuselig. Und dann habe ich tatsächlich diese Geschichte in diesem Buch entdeckt und hab da so ein bisschen an Vietnam gedacht und auch ganz grundsätzlich kam ich dann halt so viel ins Denken über das Thema, was ist jetzt Armut, was ist Reichtum und wo du es jetzt gerade sagst, dieses Leben vor der Tür, das ist ja schon, selbst das ist ja schon für mich eine Form von Reichtum in Form von Zufriedenheit. Das ist ja was uns, ich weiß nicht, sollen wir uns sagen, wir sagen mal uns, oft fehlt, einfach zu sehen, wie zufrieden wir sein dürften, wenn wir wollten. Ich hab's glaube ich schon mal erzählt. Ich habe Ende der 90er war ich Jahrespraktikant beim Caritasverband in so einem Flüchtlingsheim. Da waren gerade die Flüchtlinge aus dem Bosnienkrieg in Deutschland. 97, 98, so irgendwie. Und das war ein großes, das ist bis heute ein großes Haus, was ursprünglich als Bürokomplex geplant ist. Und es hatte so eine U-Form und vorne in diesem U war eigentlich ein Parkplatz, der aber nicht viel genutzt wurde, weil die Leute dort ihr Leben verbracht haben. Und diese bosnischen Flüchtlinge waren so quer durch die Gesellschaft, so vom Flaschensammler bis zum Millionär, irgendwie so wirklich quer durch, auch so die Bildungsgrade waren halt quer durch. Und in meinen jungen Jahren, so gerade volljährig, war das super spannend zu erleben, was die als Schönheit, Reichtum, Zufriedenheit so gelebt haben. Was wir, oder naja, ich nicht, was dann die Leute im Wohngebiet eher verurteilt haben. Also ich fand es zum Beispiel mega faszinierend, wie sie, wenn jemand Geburtstag hatte oder wenn es irgendwas zu feiern gab, ihre Sofas genommen haben, weil man hatte natürlich kein Geld für Gartenstühle oder irgendwas. Also haben sie alle aus ihren kleinen Wohnungen ihre Sofas rausgeholt und dann standen auf diesem kleinen Platz 30 Sofas und dann haben sie zusammen Geburtstag gefeiert. Und wenn wir dann nachts um zwei noch da saßen, was war das? Ein Reichtum. Ohne fettes Bares irgendwie. Das war schon schön. Und dieses Draußenleben, das gibt's ja irgendwie in fast allen Kulturen. Das ist leider in Europa, nicht, oder in Nordeuropa nicht so hart gelebt.
Immer wenn ich solche Geschichten höre wie von dir und wenn ich dann diese Geschichten aus Vietnam erzähle, kriege ich nicht oft, aber hin und wieder dann doch den Vorwurf oder zumindest den Gedanken, dass wir manchmal auch mit so einem verklärten Blick darauf schauen und die eigentliche Armut der Menschen gar nicht sehen. Und Ich muss da oft drüber nachdenken, weil ich in der Tat irgendwie sehe, wie wir uns vom Wetter bestimmen, unser Leben vom Wetter bestimmen lassen. Also wenn du mal überlegst, dass wir eigentlich die Hälfte, mehr als die Hälfte des Jahres in einem Haus sitzen und aus dem Fenster gucken, ob das Wetter gut genug ist, dass man einen Spaziergang machen kann. Das ist so eine Sache, die mich unglaublich wurmt, weil ich in der Tat dieses draußen sein und draußen leben. Also zumindestens weiß ich nicht, aus welchem Gedanken das bei mir so ist. Ich finde draußen schöner als drinnen. Also ich bin lieber draußen als drinnen. Und das quält mich natürlich, wenn wir jetzt auf einmal mitten im Sommer wieder so 16 Grad kriegen und ich mir eine dicke Jacke anziehen muss. Also 16 Grad, das hält man jetzt nun draußen auch noch gut aus, aber lieber sind mir natürlich 20. Aber ein Gedanke, der mir da immer wieder kommt, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der uns dann doch sehr unterscheidet von den Menschen in Asien oder auch eben von der Geschichte aus mit den Bosniern im Flüchtlingslager, was du eben erzählt hast. Ich glaube, dass den größten Reichtum, den wir haben, den machen wir uns sehr, sehr, also kaum bewusst, nämlich, dass wir die Wahl haben. Wir haben die Wahl, hier zu leben, wir haben die Wahl, woanders zu leben, wir haben die Wahl, unser Leben zu verändern, und diese Wahl haben die meisten Menschen auf der Welt eben nicht. Also auch, ich war auch in Ghana eine ganze Weile, dort habe ich gesehen, wie Kinder auf die Welt gebracht wurden, schon von vornherein mit dem Wissen, das ist der Junge, der darf in die Schule, das nächste Kind, das ist eher zum Wasser holen, und der dritte ist so ein Backup, weißt du? Also so, wo so Aufgaben verteilt wurden. Und diese Kinder, die haben nicht die Wahl, was sie dann machen, sondern der ist dann zum Wasser holen auf der Welt. So, und der dritte ist dann halt Backup. Aber beide, die zweite und der dritte, sind nicht die, die dann in die Schule gehen dürfen. Und das ist eine Sache, die wir hier bei uns in Europa uns oftmals gar nicht klar machen. Natürlich gibt es auch in Europa Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Wahl haben. Das sehe ich auch. Aber wenn ich davon spreche, meine ich natürlich immer der Großteil der Menschen. Also wir haben die Wahl, unser umzuziehen, uns den Ort auszusuchen, in dem wir leben wollen. Wir haben die Wahl, den Beruf zu ergreifen, den wir möchten. Auch das ist natürlich immer mit so ein bisschen Aufwand auch teilweise verbunden. Man muss für einen bestimmten Beruf, braucht man natürlich auch sicherlich, der eine oder andere kann sich vielleicht kein Studium leisten. Ich würde mal behaupten, bei uns in der Gesellschaft ist sehr, sehr viel mehr möglich. Und irgendwie, wenn wir nicht vielleicht die hundertprozentige Wahl haben, dann haben wir zumindest die Wahl einer Alternative. Und das fehlt den Menschen dort einfach. Und ich glaube, dieser Reichtum, den wir haben, ist eigentlich der größte Reichtum, ist wirklich die Wahl zu haben.
Absolut. Ich denke, es ist ja immer so eine Teilbetrachtung. Also du kannst ja, wenn du auf ein Leben blickst oder auf viele Leben blickst, du kannst dir Teile rausnehmen. Und dieser Reichtum der Zufriedenheit, dieser Reichtum mit dem Wenigen glücklich zu sein, ist ein Teilaspekt. Aber natürlich hast du völlig recht, dass wir uns bewusster werden sollten, wobei das wieder so eine Vorschrift ist. Ich möchte eigentlich keine Vorschriften verteilen, aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns bewusster werden, in was für einem Meer voller Möglichkeiten wir schwimmen, ohne dass die Gefahr so super groß ist, dass wir untergehen. Das ist schon sowas. Also ich habe auf Bonaire Cyril kennengelernt. Cyril, ich habe gar nicht nach seinem Alter gefragt. Ich schätze den so auf 18, 20. Cyril hat irgend so eine Grundschulausbildung, die man so macht, und arbeitet als Matrose auf so einem Touristenkahn irgendwie. Und Cyril war eine ganz coole Socke. Und dann habe ich Cyril irgendwann gefragt, Cyril, was hast du denn für Träume so? Und weißt du schon, was du mal machen möchtest? Bonaire hat als alleiniger Staat, eine kleine Insel, hat so viele Einwohner wie so eine deutsche Vorstadt. Also das ist ganz klein. Ist eine alte holländische Kolonie. Und er schaute mich echt mit so funkelte in den Augen an und sagte, wenn du zu Hause bist, wie lange fährst du nach Holland, also in die Niederlande? Ich gesagt, ja, nächster Punkt sind 30 Minuten, da wo wir gerne sind, sind so 3 Stunden. Und dann sagt er, da möchte ich hin. Und da wäre ich gern mal. Eigentlich möchte ich da leben, aber wenn ich nur mal hinkommen kann, bin ich auch schon glücklich. Und da ist mir bewusst geworden, wie reich wir sind, dass wir da herübergefahren sind. Dann habe ich ihn den ganzen Tag bewundert, mit was für einem Mindset er da unterwegs ist, wie super positiv er in dieser Welt ist. Und am Ende habe ich festgestellt, krass, du hängst dir fest, du bist hier zu Hause, hängst dir fest, das ist jetzt ein sehr großes Wort, aber er träumt davon und wir fliegen wie selbstverständlich nach Hause und wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass wir demnächst wieder an dem Ort seiner Träume sind. Und wir haben uns auf Instagram verbunden mit der großen Bitte, dass ich bitte immer jetzt poste und ihn markiere, wenn ich in Holland bin und ihm ein Foto mache. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie tief diese Sehnsucht war und wie unerreichbar das für ihn war. Und wenn du selber, naja, mal eben ist ein großes Wort, aber wenn du selber hin kannst und jemanden vor dir sitzen hast, der dich wirklich, wirklich mit glasigen Augen anschaut und so gerne hin würde, dann wird einem sowas bewusst, finde ich. Das sind so, ja, dann ist es mir bewusst geworden.
Wobei ich auch bei der Geschichte mir ein Satz in den Sinn kommt, den ich mir sehr oft irgendwie raushole. Des Glückes Tod ist der Vergleich. Ich kenne eine Menge Menschen, inklusive mir, die von Australien träumen, die sehr gerne dort mal hin wollten und es gibt einige, die auswandern wollen nach Australien. Ne? Australien ist ja so ein Wunschort für ganz viele. Und ich persönlich hatte jetzt nie den Drang irgendwie nach Australien. Mir fehlt da irgendwie so ein bisschen die vielleicht das Knowing und da sind schöne Strände. Ich denke, wir haben hier in Europa auch schöne Strände. Aber als ich dann mit Caro, die ja dort mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen aufgewachsen, also Caro ist mit 18 nach Australien, hat dort 10 Jahre gelebt. Und wenn sie von Australien erzählt, dann kriegt sie natürlich auch immer ganz feuchte Augen und schwärmt von dem Land. Gleichzeitig erzählt sie aber auch immer, dass es relativ schwierig auch ist, dort zu leben, wenn man kulturinteressiert ist. Weil sie sagt, weißt du, hier in Europa, wenn du eine andere Kultur sehen möchtest, dann steigst du in den Flieger, eine Stunde, 2 Stunden, bist du in Paris oder in, wie du eben sagtest, nach Holland oder fliegst nach Italien oder so. Wenn du in Australien lebst, dann fliegst du schon mal irgendwie 14 Stunden und hast gerade mal Asien geschafft. Ne? Und wenn du mal wirklich eine andere Kultur sehen willst, dann kostet das ein Heidengeld und ist ein unglaublicher Zeitaufwand, ne? Also wenn du mal Europa oder Amerika sehen willst. Für sie, die ja Kulturhistorie studieren wollte oder sich dafür auch dann interessiert hat damals, es ist natürlich ungleich, wie soll ich das sagen, ja, schwieriger beziehungsweise auch nicht einfach, wenn du in einem Land in Anführungsstrichen gefangen bist, das so außer der eigenen, ich sag mal, Historie als jetzt bin ich mal fast böse, als Gefängnisinsel, als britische Gefängnisinsel, noch die Aborigines hat, aber sonst eben nicht mehr viel. Und wir haben ja eine tausendjährige, 2000, 3000, 4000-jährige Kultur irgendwie, die gewachsen ist. Ne? Und das ist natürlich schon, naja, für jemand, der sich dann so für Theologie und Kulturhistorik interessiert, nicht einfach. Also auch da wieder, ne, wir träumen von Australien, der Australier träumt davon, einfach mal schnell nach Rom zu können oder nach Paris oder nach England, nach London, die großen Städte sich anzugucken, andere Kulturen, andere Sprachen. Das ist manchmal verrückt.
Ich glaube, das, was wir da beachten müssen, ist, dass es immer nur ums Persönliche, um den persönlichen Reichtum, das persönliche Glück geht, was ja für jeden einfach anders ist. Also wir versuchen das mal darzustellen. Ich liebe das, solche Dinge wie Reichtum, gerade so wie ich es jetzt empfinde. Glück, was auch immer, sowas darzustellen, aber es ist natürlich immer eine ganz persönliche Geschichte. Wenn ich in Heidelberg auf dieser Brücke am Rande der Altstadt stehe, da bin ich ganz gerne und nicht so selten, auch wenn es 4,5 Stunden Fahrt sind, dann sehe ich immer ganz viele Asiaten, die Tränen in den Augen haben und nicht mehr klarkommen wegen dieser wunderschönen Stadt, dieser Blick oben auf die, auf dieses Schloss und so. Da muss ich mir immer wieder vor Augen führen, okay, krass, ich kann hier mal eben hinfahren, mehr oder weniger mal eben hinfahren. Treffe ich ab und zu mit dem Thomas auf ein Bier in Heidelberg und so Scherze. Und die haben vielleicht ein halbes Leben darauf gespart und kriegen sich nicht mehr ein, weil sie dies kulturell so interessiert. Und deswegen muss man das ganz individuell betrachten, glaube ich, wie das persönliche Glück aussieht. Also wir haben ja angefangen mit, bist du reich? Wenn nicht, dann werde es. Vielleicht möchtest du ein bisschen persönlicher so auf deine Vorstellung von Reichtum mal eingehen. Magst du mir da was zu erzählen?
Ja, als du mir den Satz heute Nachmittag schon mal so per WhatsApp mal eben schnell rübergeworfen hast, musste ich an eine Blogpost denken, die ich vor, weiß ich nicht, vielleicht einem Jahr oder so geschrieben habe. Die hieß The German Angst. Lief, also die Blogpost war unglaublich, ging ganz, ganz gut durch die Decke. Und ich erinnerte mich halt an die ersten zwei Sätze, habe sie dann rausgesucht und habe sie jetzt hier gerade vor mir. Und meine Definition von Reichtum ist wirklich so dieser erste Abschnitt. Jetzt darf ich dir mal was vorlesen.
Gerne.
Was ist eigentlich ganz gut definiert, meine Sicht auf mein Reichtum? Ich lese mal vor.
Ja, gerne.
Irgendwann kam der Tag, an dem ich herausfand, dass ich alles sein könne, was ich wollte. Dieser Tag begann mit dem wundervollen Satz von Paul Aden: Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Dieser Tag der Erkenntnis kam bei mir etwas spät, aber er kam. Zuvor hatte ich mich aus irgendeinem Grund immer an das geklammert, was ich schon konnte und von dem ich ausging, dass es eben so sei. Ich hatte das System nie in Frage gestellt. Wenn ich darüber nachdenke, welches Füllhorn geplatzter Ideen in meinem Leben nur der Idee folgten, die Raten für irgendeinen Mittelklassewagen bezahlen zu können, und zwingend wollte ich in dieser weiß gestrichenen Hamburger Stadtteil wohnen, was für ein Scheiß aus heutiger Sicht. Dem Leben, das halten wir mal fest, fehlt Mitleid für die Ignoranz des eigenen Glückes. Ja, das Stark. Ist so. Mein Reichtum, den ich irgendwann mal begriffen habe, ist wirklich, dass ich rausgekriegt habe, dass ich alles sein kann, was ich möchte.
Dr. Navid Pezeshkian hat dem Tobias Beck in seinem Podcast mal gesagt, an diesem Tag habe ich entschieden, glücklich zu sein. Das war das, was mir gerade eingefallen ist. Den treffe ich nächste Woche, da werde ich mal drauf ansprechen. Dass,
das ist ein schöner Satz, ja. Ich habe, meine Großmutter hat mir das immer gesagt früher. Sie hat immer zu mir gesagt, Junge, du kannst morgens, wenn du aufwachst, entscheiden, ob du glücklich bist oder nicht. Und da habe ich mich dann auch immer dran gehalten. Also wenn ich aufgewacht bin und dann sagte sie dann immer, wenn ich bei ihr zu Besuch war, entscheide dich, ob du jetzt glücklich sein willst oder nicht. Und dann war das so ganz einfach für mich, mich dann glücklich zu sein.
Was aber nicht wahrscheinlich die langfristige Vorgeschichte für diesen Blogpost war, ne? Weil das ist ja schon artverwandt, das Ganze.
Ja, aber glücklich zu sein und die Wahl zu haben, das zu tun eigentlich wirklich, was man möchte. Also es kommt nicht drauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Also dieser Gedanke setzt ja eine Menge frei. Wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, was würdest du tun in deinem Leben, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Der setzt ja auch eine unglaubliche Energie frei, der Satz. Ne? Im Grunde meint er ja irgendwie dasselbe. Und irgendwie ignorieren wir unser Empfinden für das, was wir wollen, sehr, sehr stark. Einfach, weil wir glauben, dass wir in einem Umfeld gefangen sind, was uns das eine oder andere irgendwie nicht erlaubt. Ne? Und ich glaube, dass man viel mutiger sein darf im Leben und viel, viel mehr auch vom Leben erwarten darf, als das einige tun. Also viele Menschen, habe ich den Eindruck, geben sich viel zu schnell auf, geben viel zu schnell ihre Möglichkeiten auf, weil sie sich einfach viel zu wenig selbst zutrauen, ja, weil sie in sich gefangen sind. Natürlich auch teilweise ist das eine Erziehung, ja.
Ja, und, genau.
Aber ich bin ja auch irgendwie erzogen worden. Natürlich bin ich irgendwie freigeistiger erzogen worden als andere, aber ich habe auch schon, also gerade in meinen Mindclasses, einige Menschen kennenlernen dürfen, die hinterher ihr Leben verändert haben und mir bis heute Briefe schreiben und Mails schreiben und WhatsApp schreiben, wie sehr wie sehr dieser Mut, der in ihnen steckte, den ich habe ja ihnen gar nicht mal Mut zugesprochen, sondern ich habe nur die Tür aufgemacht, sie verändert hat. Also wie sehr, ist ja gar nicht mal mutig oftmals. Das ist ja gerade der Punkt. Also du musst ja gar nicht sehr mutig sein, um Dinge aufzugeben. Wir haben das letzte Mal über das Loslassen gesprochen. Oftmals ist es wirklich nur, es ist so einfach. Also ich, ne, auch, es ist, das Leben ist keine Hirnchirurgie. Das kann ich immer wieder sagen. Ja. Also das Leben ist nicht so kompliziert, wie man sich das manchmal denkt.
Der erste Schlüssel, also bei mir ist es zumindest so, ist so ein bisschen das Verstehen. Und wenn jemand, der, weil du gerade die Erziehung angesprochen hast, das klingelt ganz laut in meinem Kopf. Ich wohne hier direkt am Ruhrgebiet und wenn du in Ratingen wohnst, bist du zur einen Hälfte in Düsseldorf groß geworden, auf der anderen Seite im Ruhrgebiet. Und das sind ganz verschiedene Welten. Ich meine, du kennst die Gegend hier ein bisschen. Und ein Teil meiner Familie, mütterlicherseits, die ganzen Großtanten und so, war ganz klar Arbeiterfamilie, Essen-Katernberg, wer sich hier ein bisschen auskennt. Das war Pott, da ging man unter Tage, da kam man mit weißen Augen auf schwarzem Gesicht aus der Zeche wieder und so Dinger. Da habe ich in der Kindheit tausendfach den Satz gehört beim Kuchen nachmittags, wenn man sich den mal leisten konnte, als kleiner Junge. Aber Junge, wir sind ja nur einfache Leute. Und dieses wir sind ja nur einfache Leute war zwar auf eine ganz beeindruckende Art und Weise, ich bin ein großer Fan dieser Ruhrpott-Romantik. Also wer sich mit dem Wort nicht so richtig anfreunden kann, googelt es mal. Das ist ein wirklich fester Begriff. Also Ruhrpott-Romantik ist das, was ich ganz spannend finde. Da, aus dieser Sicht ist es spannend, weil die Leute sich mit diesem Satz einfacher Leute auch so zugehörig fühlten und untereinander eine unglaubliche Solidarität aufgebaut haben. Aber sie haben sich auch große Mauern gebaut und vor allen Dingen die wie ich, die es dann in der Kindheit viel gehört haben, die mussten tatsächlich, auch ich, eine ganze Zeit dran knabbern, um zu merken, okay, pass auf, Moment, also wir sind doch nur einfache Leute, heißt jetzt aber nicht, dass ich dieses oder jenes nicht versuchen kann. Also ich kenne genug Leute, die aus diesem Satz heraus erst mit 30 oder 35 sich dann mal getraut haben zu studieren, sich mal getraut haben, sich irgendwo anders zu bewerben, sich was zuzutrauen. Ne? Und deswegen hat die Erziehung, glaube ich, einen großen Stellenwert. Die muss man aber nicht verfluchen, weil niemand, also nichts ist nur schlecht. Auch die Erziehung ist nicht nur schlecht und die Eltern sind bestimmt nicht nur schlecht. Aber sich dann zu sagen, okay, pass auf, vielleicht sollte ich mir dann doch erlauben, mehr zu können. diese grenzenden, eingrenzenden Sätze, da gibt es ein tolles Wort, sag mir mal, begrenzenden Glaubenssätze, wie heißt das? Selbst begrenzende Glaubenssätze oder so. Oder? Kann man das nennen. Das ist was, wenn man das erstmal ablegt und versteht, dass vieles, was nicht Erfolg ist, und ich meine mit Erfolg jetzt nicht nur die Karriereleiter, ne, sondern ich meine alles, was gut tut. Mhm. Oftmals liegt es einfach daran, dass man noch nicht verstanden hat, dass wenn man sich das erlaubt, viel mehr geht. Also seitdem ich aufgehört habe, mir zu sagen, das macht keinen Sinn, mich will doch in diesem Job, in dieser Clique, bei diesen Menschen, in diesem Hobby, bei dieser Freundin, was auch immer, keiner sehen. Sobald man sich angefangen hat, das zu verbieten, geht plötzlich viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Ganz automatisch, weil man einfach, wenn man selbst was anderes ausstrahlt, wenn man selbst was anderes glaubt, ja auch bei den Menschen ganz anders ankommt.
Am Ende, das muss ich mir auch eingestehen, stand ich mir viele, viele Jahre auch immer nur selbst im Weg. Also ich habe, wenn ich glaube ich ein Fehler immer wieder hatte und immer wieder gemacht habe im Leben, dann den, dass ich zu klein gedacht habe. Das deckt sich absolut mit dem, was du gerade erzählt hast. Also ich habe mir selber nie die Frage gestellt, ob ich studieren darf, will. Ich bin damals in der DDR groß geworden und hätte wahrscheinlich auch Abi machen können, aber die Frage stellte sich nicht. Ich habe aber auch hinterher irgendwie mir nie zugetraut, Abi nachzuholen und dann zu studieren. Heute denke ich, oh, ich hätte so gerne Journalismus studiert, so, weißt du, so Sachen, die mich interessieren. Ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe. Heute weiß ich, ey, das hätte ich mit links hingekriegt, ne? Letztlich bin ich ja irgendwie auch in den Bereich reingerutscht, ja.
Ich wollte gerade sagen, dass du heute, wenn du es genau nimmst, ja zu einem Teil auch Journalist bist, lieber Steffen.
Ja, natürlich, klar, aber ich hätte natürlich dieses Handwerk allumfassend mir gerne auch in Form eines Studiums irgendwie beigebracht. Aber nicht nur das jetzt, was den Berufswunsch angeht. Das ist viele Sachen, die man sich selbst ausschließt. Da sind wir wieder bei dem berühmten Haus am Meer, bei dem eigenen Boot. Das klingt immer so, als hätte ich irgendwie Kohle. Nein, ich bin halt irgendwo wohin gezogen, wo man sich sowas leisten kann, ohne dass man reich ist. Also wo, weißt du, teilweise ist es einfach wirklich die Schranke im Kopf, dass man denkt, naja, wenn ich mir in Hamburg eben dieses Apartment oder das Haus an der Alster nicht leisten kann, heißt das ja nicht, dass ich mir niemals am Wasser wohnen werde können, weil es gibt ja noch andere Seen, weißt du, aber ich weiß auch nicht, ich bin mit 18 damals nach Hamburg gekommen, aber ich bin niemals auf die Idee gekommen, irgendwo anders hinzuziehen, weil ich aus irgendeinem Grund dachte, das ist jetzt hier mein Zuhause, meine Heimat und Hamburg ist es dann. Und habe auch vieles, was mich an Hamburg genervt hat, permanent irgendwie für mich ignoriert oder weggedrückt und Ende vom Lied ist, ich wohne jetzt hier in Mecklenburg und zumindest jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, wow, das hätte ich echt früher machen können. Egal, aber es ist oftmals wirklich so, dass man die eigene, ja, dass man zu klein denkt und dass man sich selbst einfach viel zu wenig zutraut und oftmals reicht es einfach nur, die Dinge auszusprechen. Ich sage immer, dem Universum den Wunsch zu äußern, manchmal muss man echt aufpassen, weil das Universum oftmals sehr gut zuhört, auch wenn das vielleicht so ein bisschen esoterisch klingt. Dem Universum heißt, man setzt einfach jemanden einen Floh ins Ohr, so wie wir das jetzt hier auch mit dem Restaurant irgendwie gemacht haben, ne? Dass wir gesagt haben, ach ja, wir gucken mal, ob wir einen Kaffee finden, zack, dann trägt das einer zum anderen weiter und zack, plötzlich kriegst du ein Restaurant angeboten. Und dann ist auch die Frage, oh, wie sag mal, Caro hat jetzt Erfahrung in der Gastronomie und so, aber eben noch nicht in Mecklenburg und noch nicht mit den deutschen Gesetzen und das muss man sich auch erstmal wieder drauf schaffen und so. Aber ey, es funktioniert. Das ist so schwer ist es nicht. Ich sage auch immer, wenn du dir mal anguckst, wie viele Leute aus dem Ausland hierher ziehen, ja, nehmen wir mal Türken, teilweise noch nicht mal richtig gut Deutsch sprechen, aber hier schon einen Obstladen haben und damit vollkommen klar, weißt du, die machen sich selbstständig. Und
zwar den Besten in der Stadt.
Die sind mutiger als viele Deutsche, ja. Die sagen, oh nee, Selbstständigkeit, da muss man, aber weißt du, aber jeder Vietnamese macht sich hier, wenn er rüberkommt, selbstständig. Jeder Türke fängt irgendwie eine Obst, nicht jeder, das stimmt auch nicht, aber dann gibt es halt den Obstladen, ne, also und ich finde das immer wieder sau beeindruckend, wie sehr das im Denken natürlich verankert ist. Also na klar, mache ich halt einen Obstladen auf, dann, also das ist so völlig normal, ne, wo wir uns Deutsche manchmal so, also viele Deutsche dann auch vorsichtig sind und sagen, oh nee, ich mache mich jetzt nicht selbstständig, da muss man ja und muss ja erstmal einen Liquiditätsplan aufstellen und ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und
dann muss ich ja Horrorgeschichten.
Dann muss ich ja BWL studieren vorher und sowas, ne.
Ja, es ist halt, also pass auf, das ist total spannend, dass du es genauso erzählst. Ich habe noch eine andere Frage für dich im Hinterkopf, aber da muss ich mal rein. Voll gut. Ich habe echt, also gerade zu Rettungsdienstzeiten, das ist ja nur schon eine ganze Zeit her, so in der Phase, in der ich gerne und auch schon extrem lange und gut, ich glaube gut fotografiert habe, aber halt so als Gefallen mal für einen Kumpel, wenn er mich fragte, vielleicht eine Hochzeit fotografiert habe. Aber langsam kam ich dahin, dass ich dachte, oh, eigentlich könnte ich da mal ein Gewerbe drauf anmelden, weil da lässt sich bestimmt auch ein bisschen Freiheit mit schaffen. Ne? Also wenn du so eine Hochzeit fotografiert hast, bekommst du dafür halt auch Geld. Und wenn du das nebenbei machst, ist das unter Umständen ein Teil deines Urlaubs. So. Und jahrelang habe ich mich das nicht getraut, genau aus den Gründen. Ne? Ich komme aus einem kommunalpolitischen Verwaltungshaushalt. Mhm. Mein Vater war auch Förster, aber der war halt beides. Und da war das echt hart verwurzelt, dieses Gesetzes, also das war nicht mal mehr gesetzestreu, das war so ein bisschen gesetzesehrfürchtig. Und ich hatte wirklich große Sorgen, dieses Gewerbe anzumelden. Und hatte auch so ein bisschen, na, so vielleicht aus dem Tatort oder was, keine Ahnung, also Finanzamt, da musst du auftreten, dass wenn du alles im Griff hast. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Es gibt ja diesen, ich möchte diesen Satz erwähnen, obwohl viele Leute behaupten, er wäre abgedroschen. Ich finde den so wichtig. ich traue mich jetzt, dieser Satz, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Eigentlich heißt er ja, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Dieser Satz, über den wird ja inzwischen relativ viel gegrinst, weil er sehr, sehr viel benutzt wird. Ich finde ihn so wichtig, weil ich habe es halt auch gemerkt. Ne? Ich habe irgendwann dann angefangen und ich habe gemerkt, ich traue mich das nicht. Und habe dann angefangen, mal Leute anzuquatschen, die sich halt selbstständig gemacht haben. Witzigerweise auch den Türken um die Ecke, den du gerade angesprochen hast, der einen Kiosk hatte. Eine Bude. Hm. Hier im Pott gibt es ja alle 2 Meter eine Bude und die ist immer in türkischer Hand. Da siehst du die Hürriyet vor der Bild hängen. Und ich habe die alle mal angequatscht und saß dann irgendwann bei einem Notar, der seinen Job aufgegeben hat. Und ich meine, wenn ein Notar seinen Job aufgibt, das ist schon, das will schon was heißen. Weil er sich selbstständig gemacht hat und im Ruhrgebiet auf Immobilien macht. Und ich habe mit den Leuten gesessen, immer wenn ich irgendwie in so einem ganz entspannten Modus mit dem irgendwo war, habe ich gesagt, kannst du mir mal helfen, wie soll ich das machen? Und die Antwort war immer und ohne Ausnehmen, ja, mach halt einfach. Und ich saß da und dachte, Moment, ich hätte gerne Tipps, ich habe einen Stift und einen Zettel, ich bin schreibbereit, erzähl mal. Dann habe ich mich angeguckt und in der Bude habe ich ein Bier hingehalten bekommen und beim Notar einen Whisky. Und dann hieß es, hör doch mal auf. Mach einfach.
Genau.
Und irgendwann bin ich halt ins Rathaus gegangen und habe halt gesagt, guten Tag, ich habe keine Ahnung, alle haben gesagt, ich soll es mal machen, dürfte ich vielleicht ein Gewerbe anmelden? Und die Frau fand es halt voll cool, hat mit ganz viel Geduld mir die Dinge erklärt, hat aber mit ganz viel Geduld auch nur 10 Minuten gebraucht. Also es war jetzt wirklich kein Hexenwerk. Ne? Jetzt muss man natürlich gucken, was mache ich mit den Steuern? Da gibt es ja solche Menschen, die heißen Steuerberater. Und wenn man die anruft, meistens kriegt man ein kostenloses Erstgespräch. Im schlimmsten Fall kostet das irgendwie 80 Euro. Dann im schlimmsten Fall muss man sich die ansparen. Aber dann hat man einen Steuerberater. Und das ist halt, das ist halt so viel einfacher. Und da geht es jetzt gar nicht nur ums Gewerbe, sondern alles Mögliche, was man so an Ideen hat. Wir haben eine Welt, wir haben Google. Ich weiß noch, was mein Vater mit seinem Brockhaus, ja, erstmal wie lange er darauf gespart hat. Und dann hatten wir das ganze Wohnzimmer voller Brockhausbände. Also das war quasi Google in analog. Da standen halt für die Jüngeren von uns, ich weiß nicht, Steffen, was war so eine Enzyklopädie? 50 Bücher?
Ja, die kosteten richtig Asche, ne?
Früher, unfassbar Kohle, genau, genau. Ja, ja. Unfassbar viel Geld. Und dadurch hast du auch abgebildet, wie schwer der Zugang für Leute war, die kein Geld hatten. Heute machst du Google auf und dann hast du mehr als den Brockhaus. In der heutigen Zeit kannst du so viel fragen und so viel erreichen. Und da rede ich jetzt wirklich nicht nur von dem Gewerbe. Da kannst du ja im Prinzip kannst du fragen, wie werde ich glücklich?
Ja, mittlerweile kannst du dir YouTube-Videos angucken, glaube ich. Wie machst du dich selbstständig?
Ja.
Und
ja.
Ich habe auch damals, ich habe mich im Jahr 2000 selbstständig gemacht, also vor mittlerweile 19 Jahren. Und ich habe natürlich vorher auch überlegt irgendwie, also wobei ich damals ich mir selbst vertraut hatte. Ich hatte so ein Grundvertrauen, das wird schon irgendwie klappen. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich hatte dann so eine Ich-AG-Förderung. Aber ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich habe seit 19 Jahre lang, nicht einmal aktiv outbound gemacht, dass ich mich hingesetzen musste und irgendwie Werbung gemacht habe, irgendwie um Aufträge zu generieren. Vom ersten Monat an lief das irgendwie. Ich hatte mal ein paar dünne Monate, ja, und es gab auch mal vor 1-2 Jahren so eine Phase, wo ich dachte, Mensch, jetzt dürfte es auch mal wieder klingeln, das Telefon. Und verrückterweise klingelt es immer dann gerade, wenn du denkst, ach, jetzt muss ich ja doch mal was machen. Das ist verrückt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt hier, dass jeder befähigt ist, irgendwie sich selbstständig zu machen. Ich habe auch einige erlebt, wo dieses, dieses Selbstverständnis, sich im Markt aufzustellen, einfach nicht da ist. Ne? Also auch das erlebe ich ganz oft, dass Leute schon ein Problem damit haben, ihren eigenen Preis zu definieren irgendwie. Aber ich kann doch dafür jetzt kein Geld nehmen, es macht mir doch Spaß. Oder jetzt ja auch bei Caro, die das Restaurant hat im Moment alles sehr BWL-ig ausrechnet. Ne? Also wo wirklich jede Anfrage und jedes Angebot rein aus kaufmännischer Sicht irgendwie beantwortet wird, wo ich sage, na ja, aber guck mal, der Kunde hier, der ist doch super vernetzt und da würde ich doch schon mal gucken, dass du dem so ein Angebot machst, was er nicht ausschlagen kann, weil der bringt mit Sicherheit wieder die mit und da hast du wieder das und du, es geht gar nicht mal darum, mehr Kunden zu generieren, sondern die richtigen Kunden, das richtige Klientel. Also ich glaube, das Restaurant läuft, das ist voll, das ist jeden Abend voll, aber sie möchte eben, dass der Gast nach einem bestimmten Wein fragt, weil sie sonst ein bisschen unterfordert ist, wenn sie immer nur hören, machen wir nochmal vier Bier klar, Kleine. Weißt du, das möchte sie ja auch nicht. Also sie möchte natürlich auch irgendwie ein Klientel, was ein bisschen, naja, ein bisschen gehobener ist. Aber weißt du, und das machst du eben nicht mit BWL, sondern da musst du dann immer auch ein bisschen anders rangehen an die Sache. Und da sind einige auch nicht unbedingt für geschaffen. Das muss man auch mal so sagen.
Naja, das ist ja auch, glaube ich, gerade gar nicht so richtig die Frage, ne? Also das ist ein Teilaspekt. Also ich habe das ja genauso erlebt. Ich bin in diese ganze Podcast, Fotoblog, whatever, Öffentlichkeitswelt gestiegen mit dem großen Gedanken, ich muss hier voll selbstständig sein und diesen ganzen Quatsch mit dem Gesundheitswesen vollkommen sein lassen. Und ich habe ja selbst auch gemerkt, als ich, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, in den Spiegel geschaut habe und mir wirklich ehrlich beantwortet habe, was möchte ich jetzt? Ne, du kriegst ja ganz viel Input von außen, was man so macht und was man so für gute Ideen für dich hat. Und darüber, also mir ist es sehr schnell passiert, obwohl ich glaube, echt einen Fokus auf mich zu haben, mir ist es dennoch schnell passiert, dann irgendwie auf diese Dinge viel zu reagieren und viel zu wenig in meinen eigenen Spiegel und auch in mich selbst hineinzuhören. Und am Ende habe ich jetzt doch gemerkt, okay, pass auf, voll selbstständig will ich gar nicht. Ich möchte für meinen inneren Frieden, ich persönlich möchte 3-4 Tage arbeiten gehen. Das muss also angestellt sein. Das muss eine geile Nummer sein. Ich muss mich da wohlfühlen. Ich muss da meine Freiheiten haben. Genau das habe ich jetzt auch bekommen. Aber ich habe halt gemerkt, okay, mein Weg ist ein etwas anderer. Ich brauche mehrere Säulen. Ich brauche einen Angestelltenjob, ich brauche meine Fotografie, ich brauche ein bisschen Podcast. Ich habe so verschiedene Säulen und auf denen fühle ich mich wohl. Und ich glaube, dass da tatsächlich der wirkliche Reichtum zu finden ist. Wer jetzt Bock auf Vollselbstständigkeit hat, ist auch cool, aber
da wollte ich gerade noch mal reingrätschen. Du hast mir ja vorhin die Frage gestellt, was für mich Reichtum bedeutet oder welchen Reichtum ich in meinem Leben sozusagen sehe. Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist denn dein großer Reichtum, den du in dir trägst?
Also Unbeschwertheit und Zufriedenheit ist was mir viele Jahre gefehlt hat. Das ist so das, was mich seit jetzt dann doch ein paar wenigen Jahren oder vielen Monaten, das ist jetzt so eine Sache, anschreit, ne? Dass ich jetzt merke, wie oft ich da sitze und zufrieden sein darf und unbeschwert sein darf. Unbeschwertheit hatte ich lange, lange, lange Jahre nicht. Ich hatte dauerhaft so einen Stein im Bauch und Stein in der Magengrube und wusste nie so richtig, woher. Und hatte immer so dieses Problem, unzufrieden zu sein und ich würde gerne mal, ich habe ganz viele so ganz böse gesagt, viele Verpisserwörter am Start gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte mal, ich würde gern mal, ich träume davon und so, habe aber nie irgendwas dafür getan, das auch umzusetzen, was Kunst nach außen bringen angeht. Ich bis heute träume ich davon, ein Buch zu schreiben und habe es höchstens in der groben Idee, aus Kindheitsträumen, weiß ich nicht, vielleicht können wir irgendwann mal über Bücher sprechen, das würde mir helfen. aber es ist halt so, dass ich viele, viele, viele Jahre unzufrieden und unglücklich war und mit diesem Verstehen, also mit dieser Situation schon auf den Knien zu liegen und zu knien, aber zu merken, okay, pass auf, jetzt geht's ja gerade nicht so gut, aber mit jedem Punkt, wo ich verstehe, was in mir passiert und was mich zufrieden macht, bin ich halt glücklicher und umso mehr habe ich mir mit jedem Schritt erlaubt, mich selbst zu fragen, was mich glücklich macht. Und das führt dazu, dass ich mich entkoppelt hat von dem, das macht man so. Also sehr klassisch in so einem deutsch-konservativen, so lebt man das Leben Raster aufgewachsen, habe ich mich heute davon gelöst. Das muss nicht jeder tun, das ist nur mein persönliches Glück. Also jetzt nicht, dass jetzt jeder sofort seine Ideale über Bord wirft, wenn es denn die Ideale sind. Ich brauche aber nicht mit dem Jahrestag X den Ehering, mit dem Jahrestag X das erste Kind und mit dem Jahrestag X das erste Haus oder so, sondern davon konnte ich mich ja lösen. Und so weit lösen, dass wir so verrückte Sachen gemacht haben, wie, oh, unser Auto ist ein paar 20 Jahre alt, eigentlich viel zu klein, aber wir wollen die karibischen Länder sehen. Und dann haben wir kein neues Auto gekauft, obwohl der schon aus allen Löchern pfiff, und sind halt für viel, viel Geld durch die karibischen Länder gereist. Für mich ist das größte Glück, dass wir uns das erlaubt haben, weil diese Erlaubnis, die wäre vor 5 Jahren nicht gegangen. Das hätte ich mir nicht getraut. Da hätte ich gesagt, oh Gott, ich brauche doch erstmal ein vernünftiges Auto, weil was ist, wenn das Auto kaputt geht? Jetzt ist das Auto kaputt gegangen vor der Zeit, in der wir irgendwie geplant haben, da könnten wir dann mal, also es ist jetzt kaputt gegangen, aktuell letzte Woche, völlig außerhalb der Möglichkeit, mal eben ein vernünftiges neues Auto zu kaufen, finanziell. Und erst dachte ich kurz, aha, hab mir so 5 Minuten erlaubt. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, wir werden schon einen Weg finden, und sind dann mit dem kaputten Auto zu einem meiner alten Freunde gefahren, der ist Kfz-Mechaniker, Kfz-Meister, haben dann das alte Auto dahin gefahren, haben gesagt, guck mal, hier kann man da was machen. Und nach 3 Minuten auf der Hebebühne war klar, damit fährst du einmal noch zum Entsorger, also zum Exporteur, und dann ist es gut. Der hat uns 200 Euro auf die Hand gedrückt und uns einen schönen Tag gewünscht, uns eine Dose Cola mitgegeben, weil es heiß war. Und dann standen wir da, und am Ende ist es richtig gut geworden, weil wir ein Auto angeboten bekommen haben, was weit über unseren Erwartungen lag. Und als Krönung, klar ist das ein altes Auto, wenn ich sage, wir können uns eigentlich kein Auto leisten, kostet jetzt irgendwie 1500 Euro. Dieses alte Auto macht uns wahnsinnig glücklich, weil das einfach in seinem Zustand und so, wie es daherkommt, Instagram könnt ihr gucken, ich mache bestimmt, da kommt jetzt die Tage, ich mache bestimmt eine Story draus. Das Ding macht uns halt glücklich, und diese Zufriedenheit mit so einem kleinen Scheiß für manche Leute vielleicht, todesglücklich zu sein, das ist halt das, was mein Glück ist. Ja.
Also hast du dir jetzt wieder ein altes Auto gekauft?
Ja, Baujahr 2005, 160.000 Kilometer gelaufen. Ein Kombi, jetzt passen die Hunde auch rein.
Ja, aber der wird...
Werkstattmeister gepflegt, frisch poliert, alle Teile ausgetauscht, hält 9 TÜV, heute 9 TÜV.
Ja, das Ding hält dann auch wieder bloß die nächsten 50.000 Kilometer, und dann hast du da
absolut
wieder das Problem.
Das ist der Plan.
Also,
ja, das ist der Plan.
Ach so, das genau. Ist schon mit einkalkuliert.
Ja, Steffen, ich hatte in meinem Leben 10 Autos oder so, und so alt bin ich ja noch nicht. 15 Autos, keine Ahnung. Also für jeweils 500 Euro. Nicht jetzt 15 Autos, weil ich mir 15 AMGs kaufen konnte, sondern 500 Euro, 9 TÜV drauf, 2 Kisten Bier für meinen Kfz-Schrauber, ein Wochenende schrauben, 2 Jahre fahren, verkaufen. So ging das immer.
Also jetzt, auch wenn ich dir, du weißt ja, wir lieben uns ja auf eine Art.
Ja, hau mal raus.
Aber ich sag mal, jemand mit deiner Intelligenz und deinem Alter sollte sich auch ein anderes Auto leisten können als 500 Euro vom Schrottplatz. Also
nee, 1500 sind es. Aber ich verstehe. 1500 Euro mit Frischstift. Steffen, ich weiß voll, was du meinst. Jetzt in dieser Lebensphase, hier und heute, ist es halt das, was mich glücklich macht, weil ich mir vor 5 Jahren diese Verrücktheit dahinter nicht erlaubt hätte. Vor 5 Jahren, aber auch Auto hin oder her, weder die Reise noch das Auto hätte leisten können. Weißt du, also es ist ja schon ein Sprung nach vorn, weil wenn du im Krankenhaus arbeitest und dann nicht akademisch arbeitest, ist da noch weniger zu holen als heute. Und ich genieße es so zu bemerken, wie glücklich mich das macht, dass es jetzt so ist. Ich freue mich auch auf den Weg weiter. Alles gut. Aber jetzt hier und heute ist mein Glück halt, genau damit zufrieden zu sein.
Ja, guck mal. Ich wollte dich jetzt auch nicht bedauern. Also das...
Nee, kannst du aber. Also ist ja nicht mal mehr schlecht. Also das machen manche Menschen. Ich habe gestern mit einem sehr, sehr guten Freund zusammengesessen. Tja, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das klingt immer so bescheuert, aber ich würde ihn jetzt als soliden Millionär bezeichnen. Und der guckt natürlich immer so ein bisschen, der grinst sich halt immer ein. Ne? Der mag das irgendwie auch, wenn wir uns über solche Dinge dann mal unterhalten zwischendurch. Mir ist schon klar, dass viele Leute da auch denken, was macht denn der Fakt da immer? So. Aber das ist halt jetzt eine Lebensphase, und ich will gar nicht sagen, ich will bis ans Lebensende 1500 Euro Autos für die Frist des TÜVs fahren oder so. Das ist nicht das Ding. Sondern ich freue mich heute, dass ich heute damit zufrieden bin.
Also ich habe mir fest vorgenommen, dass ich, wenn ich meine Karre abbezahlt habe, also ich habe dadurch, dass ich halt unglaublich viele außer Hausproduktionen habe und hatte, echt mir so eine große Karre gekauft, weil ich auch sehr viel
Bedien bitte mal eben die Autonerds, hilf denen mal, was
du da machst. Ach nee, du, da kriege ich wieder schlimme Post irgendwie.
Nein, das ist egal, das machen wir, guck mal, was wir in den letzten Episoden alles erzählt haben, also schlimmer kann das echt nicht werden.
Also ich habe einen Pathfinder, einen Allrad-Riesen-Panzer-Ding irgendwie. Und weil ich hatte vorher einen VW Touran und ehrlicherweise, wenn ich irgendeine Produktion hatte, dann musste ich die Sitze umklappen und noch den Beifahrersitz und mein Assi, der musste irgendwie mit seinem klapprigen Lupo hinterherfahren und dann hatte ich den ganzen Kram, Stative und alles irgendwie in dem Touran und ehrlicherweise, ich habe mich nicht nur, geschämt ist das falsche Wort, aber ich fand mich echt irgendwie, ich komme da auf, ich habe ja schon Katalogproduktion fotografiert und dann mit so einem VW Touran und teilweise, und dann machst du das Ding auf und fängst an, den Touran auszuräumen. Ich habe irgendwann gedacht, ey, ich möchte quasi die ganzen die Blitzanlage und das Licht und alles, was ich brauche, hinten reinkriegen, ohne dass ich permanent alle Sitze umklappen muss. So, und deswegen habe ich nach so einem Ding gesucht. Ich weiß, es ist ein Diesel. Damals gab es noch, als ich mir den gekauft habe, gab es diesen ganzen Dieselskandal noch nicht. Und ich bin jetzt aber mittlerweile, Stand heute, fest entschlossen, wenn ich das Ding abbezahlt habe, ich glaube, ich muss da jetzt noch 2 Jahre dran abzahlen, werde ich das Ding verkaufen und mir kein neues Auto kaufen, das mit Mietwagen machen, weil ehrlicherweise.
Achso, ich wollte gerade sagen, dann kriegst du meine Laguna.
ehrlicherweise muss man wirklich sagen, dass von 2 Wochen steht die Karre locker 1,5 Wochen in der Gegend rum und dann benutze ich den 3 Tage oder 2. Und wenn ich mir ausrechne, was mich die Karre an Reparaturen, an Steuern, an Versicherungen kostet, ehrlich, dann lieber miete ich mir jedes Mal, wenn ich eins brauche. Das ist, finde ich jetzt persönlich sogar irgendwie noch umweltschonender. Ich werde natürlich die Produktion nicht mit dem Zug und mit dem Bus machen können, aber werde dann einfach kleinere Strecken, merke ich sowieso, das Ding steht ja, weil ich eine Vespa habe, mit der ich hier eigentlich die meisten Sachen mache oder Fahrrad. Und ich brauche einfach, ich weigere mich auch irgendwie so Strecken, die kürzer sind als 10, 15 Kilometer irgendwie mit einem Auto zu machen. Dann lieber setze ich mich auf die Vespa oder aufs Fahrrad und Caro hat ja auch noch zur Not ein Auto. Also das ist sowieso völlig.
Ja, du hast ja auch eine geile Zuganbindung, muss man sagen. Du bist ja, glaube ich, in einer Stunde in Warnemünde und in 1,5 in Berlin oder so, ne?
Wenn
ich
das richtig in Erinnerung habe. Das passt auch alles, genau.
Du, aber ich glaube, das ist ja auch so eine Frage des Weges. Also ich meine jetzt nicht des Weges, die man mit dem Auto fährt, sondern des Lebensweges. Weil hier werden ganz viele verschiedene Leute zuhören, die in verschiedenen Lebensphasen stecken. Ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich immer schon so cool damit war, dieses Auto zu fahren. Und was du gerade beschreibst, ist ja nochmal die Steigerung des Ganzen, zu sagen, ich brauche gar kein eigenes Auto. Aber wir haben hier, ja, ich glaube sogar ein bisschen speziell hier im Land, ja schon großes Statusdenken. Also nicht, dass ich dich in die Pfanne hauen will, aber ich habe eine Schlüsselsituation, eine Vergleichssituation, auch wenn du mir gerade das Vergleichen so ein bisschen verboten hast, aber ich möchte mal kurz vergleichen. Ich bin irgendwann mal zu so einem Fotografen gefahren, den ich interviewen wollte für den Fotologen-Podcast in der Nordheide und bin mit meinem kleinen, alten, weißen Mitsubishi Colt vorgefahren von Ratingen nach Bremen. Ist das bei Bremen, ne? Kann man so sagen. Und hast du am Fenster gestanden und ich habe neben deinem Pathfinder geparkt und dann hast du gesagt, seid ihr mit dem Auto jetzt die ganze Strecke gefahren? Du warst total geschockt, dass wir mit diesem kleinen Auto so weit gefahren sind. Und natürlich ist es in gewissen Lebensphasen, in der Phase war das für mich schlimm. Ne, da stand Steffen Böttcher kannte ich jetzt schon ein paar Jahre, wie das immer so ist. Ne? Man kennt den einen, der andere, aber der eine kennt einen selbst natürlich nicht. Und dann denkt man so, oh, aber das war halt das, was ging.
Und das tut mir leid, aber
nee, gar nicht,
ich entschuldige mich auch für diese Situation.
Nein.
Aber du musst dir vorstellen, dass ich permanent zum Beispiel über 2 Jahre, 3 Jahre immer nach Hessen gefahren bin für die Produktion, also für viele Reportagen und sowas. Und ich habe wirklich also jede Woche 1000 2000 Kilometer abgerissen, also wirklich. Und das merkst du, wenn du das in einem Auto machst, was so laut ist, dass du dein eigenes Wort nicht hörst, wo du das Radio richtig aufdrehen musst und wo dir permanent der Rücken wehtut, dann fängst du an, drüber nachzudenken, dass das dich viel mehr belastet, als dir lieb ist. Und dass du auch einem einfach viel, du brauchst ja die Kraft für die Produktion, du brauchst ja die Kraft für die Reportage. Du kannst ja nicht völlig im Arsch ankommen jedes Mal. Und wenn du das 2-3 Jahre machst, dann denkst du, ey komm, jetzt reicht's auch. Also ich verdiene ja jetzt nun auch damit irgendwie Geld und Geld muss zirkulieren, das muss raus, ich will es gar nicht behalten, das muss alles irgendwie in Kreislauf. Und dann, mir ging es ja gar nicht um, mir sind Autos so scheißegal. Deswegen will ich auch eigentlich keins haben. Autos, ich brauche diesen Status nicht.
Warte,
lass mich diesen einen Gedanken aus der Ende führen. Was ich halt wirklich gerade abfeiere, wenn ich in Berlin gerade jetzt unterwegs bin, in letzter Zeit wieder sehr oft und jetzt für die Landtagswahlen demnächst auch wieder sehr oft. Ich fahre hier mit dem Zug nach Berlin, also ne? Und in Berlin steigst du aus und dort steht wirklich am Bahnhof, am Potsdamer Platz, egal wo, da stehen diese E-Roller, da stehen Fahrräder, da steht an jeder Ecke ein alternatives Verkehrsmittel. Und ich liebe das über alles, weil du kommst in Berlin sowieso nicht irgendwie durch die Straßen. Und ich feiere das so ab, dass ich da hinkomme, dann mir, das, was mir ich habe eine App für jeden Anbieter gerade, steige aus und schalte das irgendwie kurz mit dem QR-Code frei, bin drauf und dann fahre ich zum Bundestag und das geht so dermaßen entspannt. Und ich wünsche mir so, dass sich sowas irgendwie selbst in so kleinen Städten wie Waren an der Müritz irgendwann mal durchsetzen
wird. Ja, wird es. Aber warte kurz, ich habe schon 2 Antworten jetzt hier, die hier liegen. Einmal kurz die, hör mal, also jetzt hast du aufgehört, aber du musst dich dafür ja nicht entschuldigen, weil du hast damals mir schon erklärt, dass es dir darum geht, dass du Angst um meinen Rücken hast und dieser Mitsubishi Colt macht dich fertig auf der Autobahn. Du hast ja recht gehabt. Also das Ding hat ja einen Radstand von einem gefühlten 1,10 Meter und dadurch fährst du halt 165 mit der Lautstärke eines Düsenjets und bist ja nur in Vibrationen. Also das ist ja wirklich nicht cool so. Das ist das Erste. Also du hast es genauso begründet. Es ging dir ja nicht darum, dass du da für eine Karasse kein Geld oder was. Das war ja nie deine Intention, sondern das war ja mehr so ein... Wie hast denn das gemacht? So. Und
bewundere dich.
Genau. Und im Verlauf muss ich halt sagen, warum ich das gerade erzählt habe, was mich daran fasziniert hat, war die Tatsache, dass wir dann nachher, Farina und ich haben dann nachher einen Opel Corsa gefahren, der ist nochmal 10 Jahre älter als dieser Mitsubishi, den du gesehen hast. Und als wir aus den ganz armen Ländern nach Hause kamen, fühlte ich mich plötzlich in diesem Opel Corsa, dieser Opel Corsa B, für den der ein bisschen Autonerd ist, der ist ja heute so klein, dass jeder andere Autofahrer, inklusive des kleinsten Wagens von Hyundai, hinter dir steht wie ein SUV. Und im Straßenverkehr ist es ja so ein bisschen so, das muss ich mal sagen, weil ich bin viele Jahre auch VW-Bus gefahren, fährt ein Multivan T4 und so. Ich weiß ja, dass die Größe eines Autos durchaus die Präsenz im Straßenverkehr auch so ein bisschen prägt. Und wir kamen dann aus diesen armen Ländern zurück und fühlten uns plötzlich reich. Und das war, glaube ich, das, was ich gerade mit meiner Antwort sagen wollte, dass ich erlebt habe, wie reich ich mich fühlen kann, wenn denn meine innere Haltung dazu entsprechend ist. So. Hm. Und Achtung, was du von Berlin erzählst, kann ich mega bestätigen. Wir waren vor ein paar Monaten in München und standen dort am Flughafen. Und wer schon mal versucht hat, vom Flughafen in die Innenstadt zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der weiß, wovon ich rede. Da bezahlst du irgendwie 25 Euro für irgendeine S-Bahn, die ich fühlte 25, 30, 40 Minuten, kann ich so ewig lange unterwegs. Und da stehst du da und denkst dir, Moment, was das? Und dann sagte Farina, guck mal. Und da war dann von, ich glaube, Karnau oder was, von einem dieser Carsharing-Anbieter, halt ein Riesenplakat. Und da bin ich dann ganz froh, dass mein Mädchen ein paar Jahre jünger ist, weil die hat dann den alten Mann in den Hintern getreten und gesagt, wir versuchen das jetzt. Und dann haben wir diesen Barcode da gescannt und saßen nach, ohne Witz, 5 Minuten oder so, in einer neuen A-Klasse, in so einem GLA. Das ist ein Mercedes, wie ein Golf, nur ein bisschen höher gelegt, Mini-SUV irgendwie. Sind für, ich glaube, 19 Euro 2 Stunden durch München gefahren, haben uns eine kleine Stadtrundfahrt gegönnt und haben das Auto einfach irgendwo hingestellt, abgeschlossen und das Thema war durch. Also das war für mich tatsächlich, der es öfter nutzt, lacht mich aus, aber Für mich war das eine neue Nutzungsidee für unseren Planeten. Wie super geil ist das? Ja. Also, und jetzt in Berlin sagst du gerade, ne, da stehen noch Fahrräder, da steht ja alles Mögliche. So finde ich super.
Ja.
Aber auch das muss man sich erlauben, tatsächlich. Ne? Also ich kenne ganz viele Leute, die sich das nicht vorstellen können.
Ich möchte gerne, bevor wir gleich, die Stunde ist fast rum, zum Ende kommen, dir nochmal von einem Gespräch erzählen, was ich vorhin mit Caro hatte, als ich sie fragte, nämlich, welches Thema wir heute Abend haben. Und dann sagte ich ihr, ja, es geht um Reichtum. Und dann sagte sie, dass sie da auch schon öfter drüber nachgedacht hat. Und ihr kommt immer die Goldschürfer in den Sinn, ne? In Amerika damals, in den USA, die zum Goldschürfen gegangen sind. Und dann haben die Tage dort am Wasser verbracht und haben da Gold geschürft. Und manche haben es gefunden, manche nicht. Und es war ja nun irgendwie auch, natürlich hat das was mit Glück zu tun, aber auch natürlich am Ende, wenn man genug Nuggets gefunden hat und so ein Glück hatte, dann hatte man den Sack voller Gold. Und sie meinte, dieses Gold ist, wenn du es dann hast, dort eigentlich nicht viel wert gewesen, solange du das nicht eintauschen konntest gegen Dollar. Also du hast dieses Glück und du hast dieses Gold, was, wenn du es für dich behältst, dir überhaupt nichts bringt. Es wird ja erst wirklich nutzbar dadurch, dass du damit in eine Gesellschaft kommst, die damit was anfangen kann. Und wir haben dann vorhin im Gespräch darüber nachgedacht, ob das mit unserem inneren Glück, von dem wir jetzt gerade in der Sendung gesprochen haben, nicht vielleicht auch so ist, dass wir das eigentlich immer nur empfinden können in Gesellschaft. Also Dankbarkeit empfindest du nur, wenn du auf andere blickst. Vielleicht auch auf dein eigenes Leben irgendwie auf, aber wenn nur du selbst auf der Welt wärst, könntest du dann dankbar sein? Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn ich jetzt anfange zu reden, sind wir noch eine Stunde dran, aber ja, voll. Also ich vertrete ja die Meinung, dass wir uns oftmals zu wichtig nehmen, indem wir glauben, die Dinge alle für uns zu tun, nicht. Ne, du bist Fotograf, ich bin Fotograf. Ich glaube, dass wir auch in solchen darstellenden Dingen, aber auch im ganz normalen Leben das meiste tun, weil wir nicht alleine sind. Ja, schon, ja. Aber...
Ja, auch du mit deiner Zufriedenheit, was du vorhin erzählt hast, ne, dass du dein größter Schatz oder dein größtes Glück, dein größter Reichtum im Moment ist, dass du so zufrieden bist mit der Situation. Aber ist es nicht so, dass diese fehlende Zufriedenheit vorher nur dadurch zustande kam, dass du in einer Gesellschaft irgendeinem Druck nicht gewachsen warst, möglicherweise?
Absolut. Und wo du gerade bei nicht alleine sein bist, weil ich inzwischen zum einen meine Menschen gefunden habe, die das mit mir so leben, oder die Menschen, die mich immer schon begleiten, haben es akzeptiert. Also das heißt nicht, dass ich, vermutlich hätte ich es auch ohne das getan, aber das ist ein weiterer Baustein zum Glück, dass man sich, indem man dazu steht, was man sich wünscht und was man tun möchte und so, Gleichgesinnte findet, mit denen man das Leben leben kann. Es ist nicht besonders förderlich, wenn man Wünsche und Träume hat, die das Gegenüber, am besten noch der Partner, von morgens bis abends kleinklopfen. Aber auch, also ich habe festgestellt, dass der offene Umgang mit Wünschen, auch wenn sie vielleicht auf den anderen nicht so realistisch wirken mögen, als offenen Umgang funktioniert es halt plötzlich. Nur solange ich es zurückgehalten habe oder zu leise ausgesprochen habe, hat es für große Diskussionen gesorgt. Sobald ich dazu wirklich gestanden habe, weil ich selber für mich auch erkannt habe, hat es funktioniert. Also auch wieder so die Interaktion mit meinem Gegenüber, mit dem ich meine Zeit verbringen möchte, ist da ein Thema.
Und da, wo du das gerade sagst, fällt mir ein, dass der liebe Marco sein Boot verkauft hat. Wir sprachen in der letzten Woche darüber.
Der Marco, ja,
der Marco, stimmt. Der Marco hat kein Boot mehr. Ich weiß gar nicht, ich war in der letzten Woche so viel unterwegs, ich habe ihn jetzt gar nicht mehr gesehen. Jedenfalls ist der Liegeplatz neben mir frei. Und jetzt, wo du es erzählst, ist mir eingefallen, dass der Marco zu mir ja gesagt hat, so schön wie das Boot ist, ich habe 4 Jahre darauf gelebt, aber wenn du alleine rausfährst, und das mit niemandem teilen kannst, dann ist es auch sehr einsam auf so einem Boot. Dann bist du auch nicht zwingend glücklich darüber, dass du ein Boot hast, wenn niemand an deiner Seite ist, mit dem du das gemeinsam genießen kannst. Und da sind wir wieder bei der Company. Da sind wir auch bei der Liebe. Also du alles oben drüber wirst du nur erleben, wenn du Liebe empfinden kannst. Und auch da ist doch überleg doch mal, du kannst ja auch lieben, also Glück empfinden in der Liebe, wenn du zurückgeliebt wirst. Weil wenn du jemanden liebst und der dich nicht zurückliebt, dann macht das ja nicht glücklich. Also auch da wieder brauchst du ja einen Gegenüber.
Die Liebe, und ich möchte übrigens, habe ich gestern mit Farina darüber gesprochen, bevor ich jetzt darauf antworte, für mich ist Liebe nicht nur die Liebe. Also für mich ich finde, dass wir im Deutschen wir geben die Liebe oftmals immer nur in die Hand der Beziehung des Partners, mit dem wir zusammenleben und so. Viel mehr ist Liebe. Wenn wir miteinander sprechen, uns inspirieren, ist das eine Form von Liebe. Wenn wir Freundschaften knüpfen, uns vertrauen, ist das eine Form von Liebe. Aber Liebe ist total existenziell wichtig. Und ich glaube, dass es hören solchen Podcasts immer auch Menschen zu, die glauben, nicht geliebt zu werden. Und da möchte ich mal was Ermutigendes sagen, weil ich glaube, das wolltest du gerade sagen, ne? Liebe ist ein Schlüssel. Mhm. Liebe ist ein Schlüssel zu leben, glücklich sein. So. Ich habe in einem meiner Workshops, ich muss jetzt ein bisschen allgemeiner formulieren, um denjenigen nicht zu nennen, in einem meiner Workshops mal einen jungen Mann kennengelernt. Der hat zu mir gesagt, ich bin so einsam, dass ich oftmals gerade im Winter einkaufen gehe, also er konnte sich nichts kaufen, sondern ins Einkaufszentrum gehe, weil wenn ich da Rolltreppe fahre, bin ich nicht alleine. Hm. Und also jetzt kriege ich auch wieder eine Gänsehaut, weil das gesamte Gespräch drumherum hat natürlich sein Übriges getan, aber er hat mir erklärt, dass er so einsam ist, dass er in Einkaufszentren und solche Orte geht, ohne Worte, ohne jemanden anzusprechen, einfach nur, um nicht alleine zu sein. Und das hat mich schon sehr ins Denken gebracht. Und wenn ich das heute so beobachte, bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass er zum Beispiel über sein Hobby Menschen gefunden hat, mit denen er jetzt ein wenig Zeit verbringen kann, beziehungsweise mit denen er in Interaktion ist. Und das sind ja die ersten Wege zur Liebe. Und ich glaube, dass man nur so schlimm einsam ist, solange man sich gar nicht vor die Tür traut. Weil man glaubt, man wird ja nicht gewollt und man wird ja nicht gemocht. Aber es gibt ja so viele Gleichgesinnte da draußen. Und diese Gleichgesinnten zu suchen, muss man sich halt, glaube ich, tatsächlich nur trauen. Und das ist, wenn wir gerade vom ersten Schlüssel gesprochen haben, scheiß was drauf, was ich gesagt habe, war noch lange nicht der erste Schlüssel. Der erste Schlüssel ist Liebe, Freundschaft, Gemeinsamkeit. So, glaube ich, fest.
Jetzt hast du bei mir wieder sowas getriggert mit dieser Geschichte, weil es mich auch an meine Situation erinnert, als ich damals 1989 zur Wende nach Hamburg gekommen bin. Ne? Also für die Jüngeren unter euch, es gab mal 2 deutsche Staaten und
das ist gemein.
Und wir damals im Osten durften nicht in Westen und dann ging die Grenze auf und ich bin damals als einer der ersten sozusagen rübergegangen in den Westen und bin nach Hamburg und Hamburg war das Tor zur Welt und ich wollte unbedingt, das war irgendwie für mich so ein, ich kannte Hamburg aus dem Fernsehen, ne, viele Jahre und die aktuelle Schaubude und in der ARD und das Walross Antje aus dem Hagenbecks Tierpark und ich kannte Hamburg aus dem Fernsehen und ich stieg damals aus, ich kann mich erinnern, ich aus dem Zug in Altona und bin mit dem Bus in die falsche Richtung gefahren. Ich kriegte vom Aufnahmelager so einen Zettel. Also ich bin ins Aufnahmelager Gießen erst gekommen, kriegte dann einen Zettel mit einer Adresse, wo ich mich in Hamburg im Aufnahmelager dann melden sollte, nachdem ich dann erkennungsdienstlich behandelt wurde in Gießen. Und da stand drauf, du musst dann in Hamburg in den Bus 160 oder so, keine Ahnung, einsteigen. Da stand nur nicht, in welche Richtung. Und ich bin eingestiegen und bin nach Övelgönne gefahren. Das ist unten an der Elbe. Und ich kann mich noch genau erinnern, diesen Moment werde ich in meinem Leben niemals vergessen, wie ich dort aussteige und gedacht habe, wow, du bist in Hamburg. Vor dir ist die Elbe. Und da fährt jetzt gleich so ein riesen Dampfer lang. Und ich habe da gestanden und ich war so, dass ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Ich bin in Hamburg, ich lebe in Hamburg und ich war, bin die ersten Tage durch die Stadt gerannt und habe mir alles angeguckt und fand das wahnsinnig faszinierend. Und im Laufe der ersten Jahre habe ich gemerkt, wie einsam diese Stadt einen machen kann, weil mitnichten habe ich in Hamburg, und das ist auch irgendwie leider der Vorwurf, den ich dieser Stadt mache oder den ich Städten mache, Städte sind anonym und ich habe dort keinen Anschluss gefunden. Ich bin nach 3-4 Jahren immer noch wahnsinnig alleine gewesen und bin jedes Wochenende alleine durch die Stadt spazieren gegangen, habe mir die Straßenkünstler angeguckt und war aber immer alleine. Und wenn ich dann mal zu meinen Eltern nach Halle an der Saale gefahren bin und habe alte Freunde getroffen, dann haben die mir gesagt, oh wow, du wohnst in Hamburg, das muss so geil sein. Und ich habe immer bei mir gedacht, naja, wenn die wüssten, dass ich da jedes Wochenende alleine in der U-Bahn sitze und alleine durch die Stadt renne und niemanden kenne. Und naja, verrückterweise, habe ich schon mal formuliert, ich habe hier in Waren nach einem Jahr kenne ich mehr Menschen, mehr Leute, habe mehr Freunde, würde ich jetzt nicht sagen, aber mehr Bekannte, Leute, die mich grüßen, die ich grüße, mit denen ich ein Schwätzchen halte, als ich in Hamburg nach 30 Jahren hatte. Und das ist eine große Form von Lebensqualität und eine große, und es ist extrem wichtig, dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Das stimmt.
Deswegen finde ich es so wertvoll, wenn man sich erlaubt, zu hinterfragen, ob man da richtig ist, wo man ist. Es gibt Großteil Menschen, die brauchen genau das.
Diese Anonymität, ja.
Genau, die fühlen sich auch wohl damit. Meine Farina ist von Düsseldorf. Ich meine, es ist Düsseldorf. Das ist eine Großstadt, aber im Vergleich zu Berlin und Co. ist Düsseldorf tatsächlich so ein Aber also ich zähle sie jetzt mal als Großstadt aus meiner Perspektive. Sie ist aus der Großstadt nach Ratingen gekommen, mit 90.000 Einwohner, und Ratingen ist aber dennoch irgendwie, also da kennt schon jeder jeden. Das ist ganz interessant, wie das in dieser Vorstadt hier dann doch an vielen Punkten klein abgeht und wie man noch aufeinander achtet, und wenn dann Schlüssel runterfällt, also das ist völlig egal, wenn du ein loses Hosenbund hast, wenn der Schlüssel runterfällt, dann wird ihn dir jemand bringen. Und wenn du eine Panne hast, dann steht nach 3 Minuten einer da und hilft dir. Das ist in der Großstadt noch lange nicht normal. Und sie hat es halt jeden Tag, macht sie eine Party deswegen. Und deswegen finde ich es tatsächlich sehr wertvoll zu überlegen, wo gehöre ich denn hin? Man muss nicht immer alle Zelte abbrechen und so, aber das im Hinterkopf zu haben, glaube ich, ist sehr wertvoll. Und deine Geschichte unterstreicht es ja. Also wenn man dich in den vorherigen Episoden mal über Waren sprechen hört, dann muss man gar nicht weiter drüber reden. Das reicht einfach mal reinzuhören, was wir bis jetzt gesprochen haben. Der richtige Ort macht was mit einem.
Ja. Lass uns zum Schluss, habe ich als Schlusswort eine kleine Passage rausgesucht von Paulo Coelho. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Ich hoffe, du kennst ihn.
Ich liebe ihn.
Wahnsinnsbücher geschrieben, die Schriften von Accra und Der Alchemist und. Aus einem dieser Bücher sind folgende Zeilen, die ich so ein bisschen als Schlusswort gerne verwenden würde. Das Glück zu suchen gleicht einem Stier, der nach dem Torero Ausschau hält. Man sieht nichts anderes mehr und hechelt einem Ziel hinterher, welches in einer komplett anderen Richtung liegt. Zu glauben, sich das Auto seines Lebens zu kaufen, habe mit persönlichem Glück zu tun, ist armselig. Viele leben im Glück und merken es gar nicht. Und wiederum andere glauben, ihr Glück in Haus, Auto und Golfclub gefunden zu haben. Es bleibt allerdings eine Traurigkeit in ihren Augen, von der sie selber nichts ahnen.
Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt selber wegschneide, was ich jetzt sage, oder, und deine Worte zum Ende nehme, oder ob ich es drin lasse. Aber Paulo Coelho hat mir über massiv schlechte Zeiten hinweg geholfen. Ich habe so gut wie jedes Buch hier im Schrank stehen und jetzt gleich werde ich mir noch ein Glas Wein holen und mal in den Schrank greifen und eines dieser weißen Bücher schnappen und mal wieder ein bisschen drin lesen. Das ist, danke. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mein lieber Falk, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und ja, danke euch allen da draußen fürs Zuhören und dann hole ich mir jetzt auch ein Glas Scheurebe und hebe das Glas und sag auf die Liebe.
Warte, ich habe mein Glas nicht in der Hand. Auf die Liebe, lieber Steffen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das nette Gespräch, lieber Steffen. Wenn dir als Zuhörer diese Episode gefallen hat, kannst du uns einen großen Dienst erweisen, indem du uns bei iTunes bewertest. Mit jeder positiven Bewertung wird unser Podcast sichtbarer und wir erreichen noch mehr Menschen mit dem, was uns bewegt. Vielen Dank, ich freue mich, der Steffen freut sich, wir freuen uns auf deine Worte. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.